Offene Grenzen, Gott, die Welt und Kanak-Attack, so lautet der Titel des folgenden Beitrags zur Tagung zum Thema Flucht, Migration und rassistische Politik in Deutschland. Im Augenblick finden Abschiebungen unter verschärften Bedingungen statt und gleichzeitig wird Beratung unter dem Label Rückkehrhilfe angeboten. Mit diesen Problemlagen fand eine Tagung in Westfalen statt zum Thema Stefan Dünnwald aus München.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich war ehrlich gesagt sehr überrascht, in so einem Kreis hier eingeladen worden zu sein. Ich war auch noch nie in so einer Anordnung auf einem Podium. Wahrscheinlich, weil ich wenig aus der Praxis der direkten Flüchtlingsarbeit komme und auch eher mit der Welt als mit Gott beschäftigt bin. Ja, umso spannender, nachdem ich jetzt auch neu nochmal ein bisschen tieferen Einblick gekriegt habe, was jetzt da hier eigentlich die Debatten in diesen Kreisen sind, finde ich es tatsächlich sehr spannend, hier zu sein und bin auch sehr gespannt drauf, vielleicht auf die Diskussionen.
Ja, wen wir hier gehört haben, das war Massimo Perinelli. Er wurde zur Tagung in Iserlohn eingeladen, um aus der Sicht von Kanak-Attack wesentliche Herausforderungen an das Einwanderungsland Deutschland zu benennen. Wie unter den Umständen, die im Augenblick herrschen, Flüchtlingsunterstützung geleistet werden soll, was die Ziele und Möglichkeiten der Flüchtlingsarbeit sein sollen, das war Themen der Tagung, die von der Evangelischen Akademie und dem Netzwerk Asyl in der Kirche Nordrhein-Westfalen ausgerichtet wurde. Die Tagung war auch als Standortbestimmung für die Unterstützerinnen und Unterstützer von Flüchtlingen gedacht. Immer weniger Flüchtlinge gibt es in Deutschland, immer weniger Interesse wird auch für Flüchtlinge aufgebracht. Da heißt es auch für die Flüchtlingshilfe, über den Tellerrand zu schauen und deshalb die Einladung, wie gesagt, an Kanak-Attack an der Tagung teilzunehmen. Massimo Perinelli nannte seinen Vortrag über das Recht, sein Herkunftsland zu verlassen und sich auf die Suche nach einem besseren Leben zu begeben. Ein Beitrag von Stefan Dünnwald von Radio Lora aus München.
Offene Grenzen oder begrenzter Schutz ist der Titel und zugleich die Frage dieser Tagung. Aber die Frage stellt sich natürlich so überhaupt nicht, denn die beiden scheinbaren Alternativen befinden sich diskursiv auf völlig anderen Bedeutungsebenen und können nicht miteinander verhandelt werden. Die Forderung nach offenen Grenzen, wie sich vor allem die antirassistische Linke stets zu fordern pflegt, beinhaltet im besten Falle ein utopisches Moment. Realistisch gesehen ist sie aber naiv, weil sie an der Realität, also an der Faktizität des Politischen vorbeigeht. Denn einerseits sind die Grenzen nicht so hermetisch geschlossen, wie es sowohl der BGS als auch die antirassistische Linke in ihrer Rede von der Festung Europa immer wieder beschwört. Stattdessen wird diese Grenze tagtäglich unzählige Male überschritten, selbst organisiert. Darüber hinaus und andererseits würde die Auflösung von Grenzen eine Auflösung der Nationalstaaten und auch ihrer sozialstaatlichen Ökonomien bedeuten. Ein wahrlich weit entferntes Projekt. Dennoch bleibt richtig, und der Zusammenhang ist da wichtig, wer Grenzen überschreitet, jenseits der Grenzregime, stellt das Konzept von Staatlichkeit, wie es in den letzten 150 Jahren bei uns vorherrschte, radikal in Frage. Begrenzter Schutz wiederum ist keine Möglichkeit, keine andere Option, sondern beschreibt die Restbestände der einst verfassungsmäßig garantierten Praxis zur Gewährung von Einreise- und Aufenthaltsrechten für Flüchtlinge. Mit den rassistischen Pogromen in Ost- und Westdeutschland Anfang der 90er Jahre wurde das Asylrecht de facto abgeschafft und deren kläglichen Reste bis zum heutigen Tag dezimiert. Begrenzter Schutz bedeutet also lediglich die zeitweise Verwahrung von meist Bürgerkriegsflüchtlingen in Heimen, die zu Recht oftmals mit dem Begriff Dschungelcamps bezeichnet werden, liegen sie doch nicht selten weit ab der Ortschaften in ehemaligen Kasernen, gut eingezäunt und abgeschirmt von der Bevölkerung, die oft feindlich gesonnen ist. Welchen Schutz genießen die Menschen aus anderen Ländern dort? Immerhin nicht in ihrem Bürgerkriegsland oder ihren schlechten Verhältnissen sein zu müssen. Doch dafür zahlen sie einen hohen Preis, denn sie müssen ihr Leben auf Eis legen. Sie dürfen nicht arbeiten, nicht zur Schule gehen, haben kein Geld, haben manchmal keinen Zugang zu den örtlichen Geschäften, müssen Übergriffe fürchten und vor allem dürfen sie sich nicht frei bewegen. Zumindest gilt das für die, die sozusagen in diesen Heimen wohnen. Das Recht auf Freizügigkeit, also innerhalb Deutschlands zu reisen, ist ihnen jenseits der engen Grenzen ihres Landkreises verwehrt. Daneben und dagegen gibt es aber eine ganz andere Realität in diesem Land und ich möchte darüber ein wenig sprechen. Eine Realität, die jenseits des Elends der staatlich und nichtstaatlichen Fürsorgeinstitutionen liegt und unabhängig davon existiert. Ich spreche davon, dass Menschen unreguliert in dieses Land kommen bzw. undokumentiert hier leben. Sie kommen aus ganz unterschiedlichsten Motiven, sind vielleicht auf der Flucht vor den schlechten Verhältnissen in ihren Herkunftsländern. Vielleicht reisen sie auch nur Verwandten oder Freunden nach oder sie kommen zum Studieren oder haben einen Deutschen geheiratet oder was anderes. Was auch immer ihre Motive sind, hierher zu kommen oder hier bleiben zu wollen, eines haben diese Menschen alle gemeinsam. Sie alle nehmen sich Rechte, die sie nicht haben. Sie bleiben ohne Aufenthaltsgenehmigung, arbeiten ohne Arbeitsgenehmigung, heiraten, obwohl sie nicht berechtigt dazu sind und erheben ihre Stimme, wodurch das Gerede von den Illegalen sie zum Schweigen und zur Unsichtbarkeit verurteilt hat. Im letzten halben Jahr wurden nur noch gut 3 Dutzend Anträge auf Asyl anerkannt. Als Konsequenz leeren sich die Heime, weil die Menschen sich entscheiden, lieber illegal in einer Stadt zu leben und es auf eigene Faust zu versuchen. Die sogenannte Illegalisierung bietet mehr Chancen und beinhaltet, wenn auch repressiv, die Möglichkeit, individuelle Fähigkeiten und Leidenschaften, die eigenen Wünsche und Qualitäten einsetzen und leben zu können. Vor diesem Hintergrund ist die Existenz von schätzungsweise mehr als 1 Million Illegalisierten und ca. 5 Millionen in Europa Resultat eines Prozesses, den man in Begriffen eines Kampfes fassen könnte. Das vorläufige Ergebnis ist ein doppeltes. Die Illegalität ist natürlich Ausdruck der relativen Dominanz der ausländerrechtlichen Bestimmungen. Unter den Bedingungen der Rechtlosigkeit müssen Illegale in den meisten Fällen zu Dumpinglöhnen arbeiten, genießen keine Kranken- und Sozialversicherungen und können auch andere Interessen nicht rechtlich durchsetzen, die von den nationalen Arbeiterbewegungen in einem historischen Kompromiss errungen worden waren. Ihre Bewegungsmöglichkeiten im Alltag sind eingeschränkt. Gleichzeitig organisieren sie aber ihren Alltag, bilden Netzwerke der Unterstützung, schaffen Communities und leisten Widerstand. Nicht allein dadurch, dass sie sich dem Zugriff der Ausländerbehörden entziehen. Die Menschen kommen und bleiben unabhängig von der politischen und ökonomischen Konjunktur und vor allem ohne sich dafür zu rechtfertigen. Wer hingegen, wie viele Unterstützergruppen, damit argumentiert, dass die Leute doch nur hierher kommen, weil ihre Länder zerstört sind und sie somit keine andere Wahl hätten, affirmiert damit zweierlei. Einerseits akzeptiert dieser Satz die Haltung, dass die Anwesenheit von Migrantinnen ein Problem ist, was scheinbar nur mit dem Argument der Ausnahme zu rechtfertigen sei. Andererseits behauptet der Satz in mythologischer und letztlich nationalistischer Weise die scheinbar ewig gültige Konstante der ewigen Sehnsucht nach der Heimat, der Sehnsucht nach einem Verwurzeltsein. Während also das Hiersein problematisch erscheint, liegt die Rückkehr der Migranten scheinbar im Blut. Diese doppelte Figur im deutschen Diskurs bildet die Grundlage, auf der das Migrationsregime operieren kann. Dieses Dispositiv, also das Migrationsregime, aus nationalen Debatten, ökonomischen Notwendigkeiten, staatlichen Bevölkerungspolitiken und karitativen Paternalismus reguliert Einwanderung, wobei es einerseits bestrebt ist, bestimmte Gruppen, zum Beispiel dem indischen IT-Spezialisten, dem aktuellen Bürgerkriegsopfer oder der polnischen Haushaltshilfe, den Zugang im Vorfeld genau bemessener Ressourcen hierzulande zu ermöglichen. Andererseits den Großteil der Menschen aber an ihrer Einreise zu hindern. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass der Diskurs um Flucht, Migration und Einwanderung jedoch nicht hermetisch ist. Oft stolpert das Migrationsregime über seine eigenen Füße. Jede gesellschaftliche Gruppe hat ihren Lieblingsausländern. Also den, der noch geht und natürlich immer auch den, der wirklich nicht mehr geht. Der unnütz ist, faul, kriminell, sexistisch, islamistisch, nicht zu integrieren. So will der Stammtisch ein Deutschland den Deutschen, während die Wirtschaft händeringend nach ausländischen Fachkräften sucht und die verarmten bundesdeutschen Privathaushalte sich zwar nicht mehr das Krankenhaus und die Pflegeeinrichtung leisten können, sehr wohl aber die kolumbianische Krankenpflegerin für die bettlägerige Oma. Das Einwanderungsgesetz ist Ausdruck dieser verschiedenen gesellschaftlichen Kräfte. Vor allem aber sind in ihm die Niederlagen, aber auch die Erfolge migrantischer Kämpfe eingeschrieben. Zwar ist es in erster Linie ein Einwanderungsverhinderungsgesetz, aber es verweist auch auf die Hilflosigkeit des Staates, Migration tatsächlich kontrollieren zu können. Es verweist auf eine relative Autonomie der Migration, die in den letzten Jahrzehnten unabhängig von Anwerbestopp, Pogrom oder Green Card in diesem Land stattgefunden hat. Dass es ein Einwanderungsgesetz gibt, ist Ausdruck davon, dass es schon lange Einwanderung nach Deutschland gibt. Das Gesetz ist damit nicht nur ein Versuch, der Migration Herr zu werden, sondern auch eine faktische Anerkennung migrantischer Kämpfe in diesem Land, quasi die nachholende Vertextung einer Praxis der Einwanderung. der französische Theoretiker Jan Mollier-Bonton, der den Begriff der Autonomie der Migration geprägt hatte, sagte in meinem Interview von 1992, Zitat, das ist anscheinend schwierig zu kapieren, aber trotzdem wichtig. Auch wenn sich Myriaden von Experten und Beamten in den Behörden und staatlichen und internationalen Einrichtungen mit der Immigration beschäftigen, haben sie keine Ahnung von dieser Selbstständigkeit, dieser Autonomie der Migrationsflüsse. Sie haben vielmehr die Vorstellung, dass alle miteinander verbundenen Faktoren und Phänomene auf die Wirtschaftspolitik zurückzuführen und daher nur Gegenstand der verwaltungsmäßigen Regulierung wären. Natürlich wird bei diesem Denkansatz die Objektivität der Politik und speziell der Wirtschaftspolitik grotesk überschätzt. Es wird völlig vergessen, dass es eine Eigendynamik der Auswanderung gibt. Man kann zwar der Immigration mit repressiven Mitteln begegnen, die Rückkehr der Immigranten fördern, aber man kann nicht die Flüsse nach Programmierung und Dafürhalten öffnen und sperren. Zitat Ende. Die Perspektive des Migrationsregimes hat oft nicht viel mit derjenigen von Migranten, unabhängig ob Flüchtlinge oder nicht, zu tun, auch wenn ihre Kämpfe Eingang in dieses Regime finden. Hier stellt sich meiner Meinung nach die viel entscheidendere Frage, nicht ob man begrenzten Schutz fordert oder die Fantasie hat, die Grenzen zu öffnen, sondern wessen Perspektive jemand einnimmt, der oder die sich verbunden fühlt mit den Menschen, die in dieses Land kommen. Es ist eine irreduzible Frage, wessen Perspektive man einnimmt. Migranten haben in diesem Land längst Tatsachen geschaffen. Sie sind hier und bleiben. Ihre Wanderung hat Effekte, die auf allen gesellschaftlichen Ebenen wirkungsmächtig sind. Nun stellt sich für Flüchtlingsunterstützungsgruppen wie auch für antirassistische Gruppen die Frage, ob man diese Kämpfe zum Referenzpunkt der eigenen Arbeit machen will oder eben nicht. Das impliziert auch einen weiteren Aspekt, um den es auf dieser Tagung gehen wird. Die Frage, ob man auch Flüchtlingen, die abgeschoben werden, beziehungsweise die zur freiwilligen Rückkehr gebracht wurden, humanitäre Hilfe zukommen lassen sollte oder nicht. Diese Frage lässt sich nicht nur im Hinblick auf humanistische Aspekte beantworten, denn natürlich brauchen Menschen, denen es an Ressourcen mangelt, Unterstützung, egal wo. Sondern diese Frage berührt auch das politische Moment der Migration. Es geht darum, den Blick auf vermeintliche oder tatsächliche Opfer durch eine Perspektive der Migration zu ersetzen. Was war das Ziel derjenigen, die ihr Land verlassen haben? Migration hat viele Ursachen, aber immer das Ziel, ein gutes Leben zu führen. Das heißt, sich auszusuchen, wo man sein will, und dort alles zu fordern, was man eben für ein gutes Leben braucht. Das Ziel ist es, hier gut bezahlt zu arbeiten, angemessen zu wohnen, zu studieren, sich zu verlieben, samstags tanzen zu gehen, sich mit Freunden oder Verwandten zu treffen, ab und zu ins Schwimmbad zu gehen. Das Ziel des Migrationsregimes hingegen ist es, diese Bewegung zu regulieren, zu kontrollieren und gegebenenfalls zu verhindern, immer jedoch zu begrenzen. Denn nach wie vor steht diese Politik für den Versuch des Staates, abgestufte Lebensqualitäten für verschiedene Bevölkerungsgruppen festzulegen. Inhaber einer Green Card, Studierende anderer Länder, Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen, Hausarbeiterinnen, deren Aufenthaltserlaubnis seit neuestem an einen bestimmten Arbeitgeber gebunden ist, Eheleute in privater Abhängigkeit von einem oder einer Partnerin mit deutschem Pass, Reproduktionsarbeiter und Arbeiterinnen in Sex- und Pflegediensten, Saisonfeldarbeiter und Bauarbeiter, in Lagern verwahrte und zur Untätigkeit verurteilte Asylbewerber. Ihnen allen werden durch das Ausländergesetz bestimmte Rechte verliehen oder aberkannt. Zu der Einwanderungsverhinderungspolitik, wie sie im Einwanderungsgesetz formuliert wird, gehört die Mitarbeit auch von Nichtregierungsorganisationen. Ohne diese funktioniert das Regime der Auffanglager, der Versorgung oder der Rückführungsbetreuung nicht. Und sicher, jeder Mensch, der auf der Flucht oder in Not ist und in ein solches Lager oder in eine betreute Institution kommt, freut sich auf das Essen und das provisorische Dach über den Kopf. Aber das alles ist nichts, wenn sich dieser Ort als einer entpuppt, der die Migranten an ihrer Weiterreise oder ihrer freien Betätigung hindert. Die karitative Betreuung bei der Rückführung etwa kann notwendig sein, um die Strapazen besser zu überstehen und ein Ankommen im jeweiligen Land zu erleichtern. Dennoch durchkreuzt es die Lebensplanung der Migrantinnen. Es flankiert eine Politik, die jenseits und gegen die Bewegung der Migration operiert. Das grundsätzliche Verhältnis zu Migration und ihren Effekten bestimmt die solidarische Geste. Entweder man verbindet sich mit den Wünschen der Menschen selber, oder man belässt sie im Außen als eine zu behandelnde und sicherlich immer gut zu behandelnde Gruppe. Schaut man auf Migranten als Verschubmasse der großen Politik an der man als deutscher Helfer womöglich noch mitstricken will, wie zuletzt bei der Einbindung großer Teile der Zivilgesellschaft durch Rot-Grün bei der Schaffung des sogenannten Einwanderungsgesetzes, wo ein großer gesellschaftlicher Konsens hergestellt wurde, sieht man nur Not und Mangel. Nimmt man hingegen die Kämpfe aus 50 Jahren Einwanderungsgeschichte ernst, gerät ein volles Leben in den Fokus. Wieder stellt sich ja die Frage, schließe ich mich diesem Kampf an oder schaue ich auf diese Menschen als fremde und so betreuende unmündige Opfer? Die Kämpfe, die sich in der Migration abspielen, sind eine nicht zu unterschätzende politische Größe in den Transformationsprozessen seit den 70er Jahren, die heute unter dem Begriff der Globalisierung und dem Zerfall der alten Sozialstaatlichkeit gefasst sind. Betrachtet man die Migration nicht als Anhängsel ökonomischer Prozesse, nicht als Spielball von Push- oder Pull-Effekten, sondern als Exodus, ergibt sich eine historische Analogie zum Exodus der Arbeiter und Arbeiterinnen aus den Fabriken, aus den normalen Arbeitsverhältnissen und den patriarchalen Verhältnissen. War der Exodus aus der Fabrik eine Flucht aus dem sozialpartnerschaftlichen Kompromiss des Fordismus, der die Disziplin der Arbeit gegen ihre sozialstaatliche relative Absicherung erkaufte, so ist der migrantische Exodus die Aufkündigung desselben Kompromisses, diesmal gegen die nationalstaatlichen Grenzen selber gerichtet. In der Tat stellt die bloße Anwesenheit von Menschen jenseits der staatlich regulierten Verhältnisse diese selber in Frage. Sozialdemokratische Bewegungen, die wieder zurück zu den liebgewonnenen fordistischen Verhältnissen wollen, in denen der Reichtum unter den Angehörigen des Nationalstaats gerecht verteilt wird, stehen deshalb der Forderung nach gleichen Rechten für Migrantinnen per se entgegen. Die Ausfälle Lafontaines in diesem Zusammenhang sind nur absolut logisch. Was heißt das nun alles für die Frage nach einer karitativen Politik in Bezug auf Migranten bzw. Flüchtlinge? Macht man die Kämpfe der Migranten zum Ausgangspunkt des eigenen Handelns, kann es nur um die Unterstützung ihrer Rechte gehen, beziehungsweise um eine Haltung, die eine stetige Ausweitung der Rechte unterstützt, also ausgelegt ist auf eine Politik, die wir Recht auf Rechte nennen und wozu wir die Kampagne des Rechts auf Legalisierung ins Leben gerufen haben. Denn eins haben alle Migranten in der BRD gemeinsam. Sie alle stehen unter einem Vorbehalt. Sie alle sind von einer Maschinerie der Entrechtung bedroht, eine abgestufte Illegalisierung. Beim Kampf um das Recht auf Legalisierung geht es uns nicht einfach um die sogenannten Illegalen. Diese Zuordnung bleibt deshalb künstlich, weil sie keine Lebensverhältnisse beschreiben kann und damit auch keine politische Intervention ermöglicht, sondern sozusagen nur wie so ein diskursives Ticket funktioniert, die Illegalen. Der Status der Rechtlosigkeit überfällt einen nicht über Nacht, sondern erfolgt partiell und schrittweise. So dürfen manche mit einem Universitätsvisum hier studieren, aber nicht arbeiten. Andere kommen als Touristinnen, verlieben sich und wollen bleiben. Oder sie reisen als Ehegatten ein und trennen sich von ihrem deutschen Partner oder der deutschen Partnerin. Green Cardlerinnen haben Arbeitsverträge, dürfen aber ihren Arbeitsplatz nicht wechseln. Manche Flüchtlinge haben zwar das Recht, hier zu leben, dürfen aber wegen der Residenzpflicht ihren Wohnort nicht verlassen. Also es ist ein Aufteilen von Rechten und Entrechtungen. Wieder andere dürfen als Gastarbeiter hier arbeiten und wohnen, aber nicht wählen. Schließlich gibt es noch die mehr als 1 Million völlig ohne regulären Status hier lebende Menschen, die aus ökonomischen Interessen geduldet werden, damit sie als unterstes Segment der Klasse die Deregulierung des Arbeitsmarkts auffangen sollen. Oder Asylbewerberinnen, deren Anerkennungsverfahren nicht positiv entschieden wird und die keine Lust auf die Torturen in den Korridoren der falschen Hoffnungen haben. Dann sind da noch die Migrantinnen, die schwarz arbeiten, aber dennoch erfolgreich ihren nicht erhaltenen Lohn einklagen. Wieder andere haben sogar einen deutschen Pass und werden dennoch ständig belästigt. Illegal, das können prinzipiell alle Leute werden, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben und ohne Ticket fahren, unangemeldet in einer WG wohnen oder ganz einfach am Sonntag auf der falschen Baustelle arbeiten. Illegalisierung ist also ein Zustand und ein Prozess der Entrechtung, der alle Menschen ohne deutschen Pass und alle Kanaken per se betreffen kann. Und neuerdings schützt selbst der hiesige Pass nicht mehr vor einer umfangreichen Entrechtung, wie der Entzug der deutschen Staatsangehörigkeit im Fall von ca. 50.000 türkischen und anderen Menschen beweist, die die doppelte Staatsangehörigkeit besaßen. So wie alle Migrantinnen unter dieser zumindest potenziellen Entrechtung stehen, so verbindet sie ihr gemeinsames Interesse, mehr Rechte zu gewinnen. Dieser Kampf ist ein kollektiver Kampf, einer, der in Netzwerken ausgetragen wird. In den 70er Jahren antwortete der Staat darauf mit einer Gegenstrategie, die er Integration nannte und die sich heute diskursiv bis weit in die zivilgesellschaftlichen Kreise durchgesetzt hat. Integration ist derzeit der zentrale Begriff zur Durchsetzung rassistischer Subordination in Deutschland. Er funktioniert in doppelter Bedeutung. Zunächst als Forderungs- und Unterwerfungskatalog für widerspenstige Migranten, dann aufgrund seines inhärenten falschen Versprechens als Selbstentwaffnung von Migrantinnen selbst. Der Kampf um Rechte ist für uns damit automatisch ein Kampf gegen Integration, gegen die Willkür behördlicher Behandlungen und gegen die Abhängigkeiten von deutschen antirassistischen Wohltätigkeitsbasaren. Dieser Kampf muss sich auf die Erfahrungen eigener Kollektive beziehen, die es Migrantinnen seit Generationen ermöglichen, dauerhaft in Deutschland leben zu können. Die Forderung nach Rechten ist somit kein Appell nach Legitimation an den Staat, sondern die Folge einer Reflexion der unterschiedlichen Ausgangsbedingungen antirassistischer Kämpfe. Wer Rechte fordert, fordert keine Gesetze, sondern stellt sich zunächst einmal in Frage. Für Unterstützergruppen könnte dies bedeuten, sich in diese Perspektive zu stellen und sich an den dafür notwendigen Netzwerken zu beteiligen, die Einreise, Wohnen, juristische Beratung oder medizinische Versorgung gewährleisten und die es ermöglichen, ein Leben zu führen, auf das man kein Recht hat.
Massimo Perinelli war das, der für Kanak-Attack auf der Tagung über Flüchtlingsarbeit in Iserlohn gesprochen hat. Weiter geht's mit Gott und die Welt, Körperfresse.